alles, was wir tun, tun wir für diesen einen Tag in der Woche, an dem es um gut oder schlecht, um 3 Punkte, 0 Punkte, 1 Punkt geht. Das ist alles, worum sich hier alles dreht, jeden Tag, auch in der Geschäftsstelle. Der Moment jetzt ist der, um den es geht, und das ist alles, was zählt. Jetzt aufzusteigen, wieder zurückzukommen in den Profifußball, in Anführungsstrichen, und diese Liga zu verlassen und damit auch ein Kapitel zu beenden, das geprägt ist von Abstiegen, 2 Insolvenzen, vielen, vielen negativen Erlebnissen, und da als einen Schlussstrich zu ziehen und die Tür aufzustoßen in eine, ja, hoffentlich bessere Zukunft für alle, die an diesem Verein hängen.
Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen.
Hallo zu einer neuen Folge unseres Alemannia-Podcasts You Never Talk Alone. Uns gehen am Ende der Saison ein bisschen die Spieler aus und die sollen sich auch auf den Aufstieg konzentrieren. Aber nach langem Bitten und Betteln hat sich Susanne Cenya bereit erklärt, zu uns in den Podcast zu kommen. Hallo Susanne.
Hallo lieber Thorsten. Ich freue mich, hier zu sein.
Für die Leute, die dich nicht kennen, du bist Assistentin der sportlichen Leitung. Erklär kurz, was du bei der Alemannia machst und seit wann?
Seit wann? 1.7.99, fast 25 Jahre. Ich habe 25-jähriges Jubiläum im Sommer, man glaubt es kaum. Assistentin sportlicher Leitung war ich tatsächlich, das war meine offizielle Bezeichnung, fast 24 Jahre lang. Im Sommer des letzten Jahres, im Herbst, wurde das geändert in Office Managerin Sport, / Leiterin Personalwesen. Es gab zu dem Zeitpunkt ein paar Assistenten zu viel in dem Bereich. Nein, Spaß beiseite. Das trifft es eher, was ich inzwischen mache. Deswegen diese Bezeichnung.
Es ist falsch, wenn ich sage, alles, was organisatorisch, administrativ, verwaltungsmäßig rund um die Mannschaft passiert, landet irgendwann auf deinem Schreibtisch?
Nee, ist richtig. Genau.
Das heißt, das fängt damit an, dass jemand, der neu kommt, irgendwann einen Spielerpass braucht, eine Spielgenehmigung. Dann braucht er wahrscheinlich, wenn er irgendwo herzieht, eine Wohnung.
Genau.
Erzähl mal, genau, so aus deinem, genau, gibt es einen normalen Tag im Leben von Susanne Cenya?
Gibt es nicht. Geplant sind die immer. Also auf dem Weg hierher weiß ich ganz genau, was ich wann tun möchte, muss, um Fristen einzuhalten oder Abläufe. In der Regel ist das Makulatur so circa 5 Minuten, nachdem ich hier eingetroffen bin, die ersten Telefonate kommen oder Menschen kommen in mein Büro, brauchen etwas. Deswegen, es gibt also keinen Tag, der so ist wie der andere. Das ist aber auch, ja, ist ja auch toll. Nicht unbedingt schlecht einzustufen, sondern eigentlich auch schön. Und das liebe ich auch an meinem Job, dass er so abwechslungsreich ist. Ja, und grundsätzlich, um auf die Frage zu antworten, alles rund um die Mannschaft, was mit Administration zu tun hat, mit Papierkram, geht über meinen Schreibtisch oder landet irgendwann bei mir. Wohnungssuche habe ich, muss ich sagen, zum Glück nicht mehr so viel mit zu tun. Das macht inzwischen hauptsächlich der Jörg Laufenberg als Teammanager, aber mit sehr viel Unterstützung seit 1,5, 2 Jahren jetzt durch Sascha Eller, Marcel Mubarts und jetzt auch Erdal Celik. Und inzwischen, Gott sei Dank, gibt es ja auch wieder Sponsoren, die gerne unseren Spielern Wohnungen zur Verfügung stellen oder auch Makler, die sich bei uns melden. Das war lange Zeit anders.
Wie erlebst du diese Phase gerade vor dem Aufstieg, von dem alle ja fest ausgehen, dass er irgendwann kommt? Und wie erlebt ihr das auf der Geschäftsstelle? Dass, man fiebert ja dann wahrscheinlich doch mit, was die Jungs auf dem Platz so machen.
Ja, wir fiebern natürlich mit, ganz klar. Alles, was wir tun, tun wir für diesen einen Tag in der Woche, an dem es um gut oder schlecht, um 3 Punkte, 0 Punkte, 1 Punkt geht. Das ist alles, worum sich hier alles dreht, jeden Tag, auch in der Geschäftsstelle. Wie erleben wir das? Aufgeregt, angespannt, nervös. Ich glaube, jeder für sich ein bisschen anders. Für mich ist die Situation vielleicht noch mal etwas anders als für die jüngeren Kollegen, weil ich eben ja häufiger auch zurückdenke an den Aufstieg 99, an den Aufstieg in die erste Bundesliga. Ja, und man dann doch auch mal so zurückblickt. Und ich glaube, der Aufstieg, den wir hoffentlich erreichen werden, ich muss ja aufpassen, was ich sage, noch ist es nicht so weit, der wird so sehnsüchtig erwartet und so herbeigesehen, dass man das, glaube ich, mit dem Aufstieg in die erste Liga zum Beispiel nicht vergleichen kann. Dann schon eher mit dem 99, die Rückkehr in den Profifußball. Das hat jetzt nochmal eine etwas andere Komponente für uns alle, endlich rauszukommen nach dieser langen Durststrecke.
Wo würdest du das dann ansiedeln auf deiner Skala? Du hast ja schon unheimlich viel erlebt. Wir müssen es gleich einfach mal sortieren.
Jeder Moment hat seine Berechtigung. Und diesen Aufstieg jetzt einzuordnen als wichtiger als oder weniger wichtiger als, das finde ich unmöglich. Das ist schwer. Der Moment jetzt ist der, um den es geht, und das ist alles, was zählt. Jetzt aufzusteigen, wieder zurückzukommen in den Profifußball, in Anführungsstrichen, und diese Liga zu verlassen und damit auch ein Kapitel zu beenden, das geprägt ist von Abstiegen, zwei Insolvenzen, vielen, vielen negativen Erlebnissen, und da jetzt einen Schlussstrich zu ziehen und die Tür aufzustoßen in eine hoffentlich bessere Zukunft für alle, die an diesem Verein hängen.
Diese letzten 11 Jahre sind ja tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Zeit gewesen. Hast du jemals gesagt, ich suche mir einen anderen Job, ich mache was anderes, was nicht so nervenaufreibend ist?
Ernsthaft nein. Es gab hin und wieder Momente, in denen ich vielleicht kurz davor war. Und es gab dann auch mal Angebote. Am Ende, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, und da hat meine Familie mir dann auch die Augen irgendwann mal geöffnet und gesagt, ganz ehrlich, beschäftige dich doch gar nicht mit diesem Angebot, erzähl uns doch nichts. Du bleibst doch sowieso da, du gehst doch sowieso nicht weg. Und das ist doch so. Also am Ende ist es mein Verein. Und tatsächlich einen Schritt zu machen, woanders hin, also zu einem anderen Verein, das ist extrem schwer vorstellbar. Und ganz aus der Branche raus in eine andere, ich glaube, da würde mir so viel fehlen, auch wenn man natürlich mehr Freizeit hätte und mehr Lebensqualität, Work-Life-Balance und so weiter und sicher auch mehr Geld verdienen könnte. Und trotzdem würde mir, glaube ich, das unglaublich fehlen, was hier passiert.
Wo kommt diese tiefe Verbundenheit her? Das ist ja dann auch schwer, wenn man nicht so eine professionelle Distanz hat, nicht einfach am Ende des Bürotages nach Hause gehen kann. Ist ja bei dir sowieso, weil dein Telefon ja auch meistens an ist und du ganz viele Anrufe auch außerhalb der Bürozeiten bekommst.
Ja.
Aber man nimmt das ja natürlich mit. Aber trotzdem sagst du, das ist mein Verein. Wo kommt diese tiefe Verbundenheit her?
Also das eine ist, dass man, wenn man im Fußball arbeitet, grundsätzlich nicht davon ausgehen kann, dass man einen 9-to-5-Job hat, egal in welcher Abteilung. Und das war auch in der zweiten Bundesliga bei uns nicht anders. Da wirst du, glaube ich, auch aus Erfahrung noch drüber sprechen können. Das geht einfach nicht. Man muss Leidenschaft mitbringen für das, was man tut. Es gibt sicher Menschen, die bei einem Fußballverein arbeiten und sagen, ich kann mir durchaus vorstellen, nächste Saison bei einem anderen Verein zu arbeiten, weil sie das als Schritt auf der Karriereleiter sehen oder die verschiedensten Beweggründe haben, kann ich schlecht beurteilen. Für mich ist es so, dass ich tatsächlich, als ich angefangen habe, 1999, das so ein bisschen als Abenteuer betrachtet habe. Mensch, ich versuche das jetzt einfach mal. Jeder hat mir abgeraten, gesagt, Mukata Alemania, das ist nach der Krise, ist vor der Krise. Ein Skandal folgt dem nächsten. Und ich bin dann erstmal entspannt rangegangen und dachte, ich schaue mir das an. Und dann kam der erste Spieltag nach dem Aufstieg in die zweite Liga. Das war der zweite Spieltag in der Saison, das erste Heimspiel am Tivoli für mich dann als Mitarbeiterin. Und dann war es passiert. Anders kann man es nicht sagen. Ich bin nach Hause gefahren an dem Tag und war beseelt, angefixt. Ich weiß nicht, welchen Ausdruck man dafür finden soll. Und so ist das geblieben. Es ist mir vielleicht dann auch leichter gefallen, weil die Zeit danach eine war, in der es relativ stetig bergauf ging und ein positives Erlebnis dem nächsten folgte. Aber grundsätzlich würde ich sagen, du bist einmal von diesem Virus infiziert und dann kannst du von Schwarz-Gelb nicht plötzlich auf Rot-Weiß oder was auch immer umschalten.
Oder irgendwo im Büro sitzen beim Einzelhändler oder irgendwie
so. Genau, ja.
Jetzt, du hast es angesprochen, ich habe das ja auch mal erlebt, wir waren ja mal Kollegen 7,5 Jahre lang. Und kann die Faszination absolut nachvollziehen, aber natürlich auch, dass es unheimlich Energie kostet. Ich glaube, ja. Das wird jeder sagen, der hier arbeitet. Megan nickt schon, die Präsentation hier neben sich.
Ja.
Gehen wir nochmal zurück, 99, als du hier angefangen hast. Ich kam 2005, da war es noch im Aufbau, Strukturen auf der Geschäftsstelle aufzubauen. Ja. Ich kann mir vorstellen, 99 gab es fast gar nichts.
Wie, es gab
plötzlich
fast keine Struktur.
Plötzlich war Alemannia in der zweiten Liga und es musste... Ja. Was aufgebaut werden, wer dich kennt, der weiß, du bist unheimlich strukturiert und unheimlich organisiert. Da ist wirklich, hat alles Hand und Fuß.
Ja.
Und dann kommst du in so einen, ja, ich sag mal, Chaosladen.
Aber das war genau meine Chance. Weil das hat man auch am Tag des Bewerbungsgesprächs damals schon gemerkt. Ich muss wirklich lachen, wenn ich daran denke. Aber es ist ein sympathisches Lachen, also nicht im Sinne von lustig machen. Die Geschäftsstelle an sich bestand im Grunde aus einem großen Büro, das vorne ein Fenster hatte zum Ausgang hin, so eine kleine Klappe, die wurde geöffnet. Daraus wurden sowohl Karten, Dauerkarten, als auch Fanartikel verkauft. Fanartikel, da gab es einen Schrank und in dem Schrank befanden sich Kartons, zum Beispiel mit Aufklebern, ich glaube ein Trikot in jeder Größe, wenn überhaupt, ein paar Schals. Und auch die wurden durch dieses Fenster verkauft. Und ansonsten gab es im hinteren Bereich, das war ja im Stadion, also im alten Tivoli, im Stadion, gab es noch zwei hintere Büros, eins wo Geschäftsführer und Pressesprecher, Marco Clemens war das damals, saßen und irgendwo zwischen zwei Räumen ein Schreibtisch für den Junior-Club-Chef, der damals tätig war. Und das war es dann schon.
Also alles sehr improvisiert
genau. Aber es war eben auch eine Chance für einen Menschen, der jetzt so wie ich strukturiert ist und da reinkam und dann erstmal auch gefragt hat, womit arbeitet ihr denn hier? Also so Word, Excel und da ja damit Begeisterungstürme ausgelöst hat bei den damals Verantwortlichen. Also das war eine Eigenschaft, die sonst wohl nicht so viele Leute da hatten damals zu der Zeit. Und es war natürlich auch Raum für Entfaltung. Also es war jetzt niemand da, der gesagt hat, nein, Sie müssen das so machen oder wir haben hier diese Vorgabe. Insofern, du warst frei in dem, wie du deinen Arbeitsplatz einrichtest und wie du die Dinge abwickelst, die getan werden müssen. Überrascht habe ich die Leute, glaube ich, auch mit meinem Gedanken der Kundenorientiertheit. Der war da auch nicht so en vogue zu der Zeit. Ich fand es dann merkwürdig, dass Menschen, die unbedingt eine Dauerkarte kaufen und damit ja Geld an den Verein bringen wollten, mehrfach wiederkommen mussten, bis geprüft werden konnte, ob sie denn wirklich den Betrag überwiesen hatten, solche Dinge. Ne? Aber es war auch vom ersten Tag an einfach spannend und familiär war es auch damals schon in einem noch recht unstrukturierten Umfeld. Ja, so kann man es sagen. Ja.
Irgendwann kam Jörg Schmadtke dann und mit dem hast du sehr eng zusammengearbeitet, hast Spielerverträge aufgesetzt, hast mit Beratern Termine gemacht, hast Spielertermine gemacht, Flüge gebucht, all das. Wie erinnerst du dich an die Zeit?
Den Tag, an dem Jörg Schmadtke das erste Mal, ich sag mal, auftrat in der Geschäftsstelle, erinnere ich, als ich saß in meinem Büro, sehr kleines Büro, in dem Container, der zwischenzeitlich errichtet worden war am alten Tivoli. Und vorne am Empfang stand ein Herr in dunkelblauen Anzug und sagte, guten Tag, mein Name ist Jörg Schmadtke, ich komme jetzt öfter. Also so habe ich ihn kennengelernt. Und um ehrlich zu sein, die ersten Tage habe ich gedacht, mein Gott, was für ein sprüder Mensch und so ernst. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass dem nicht so ist, gar nicht. Aber ja, so habe ich ihn kennengelernt und nach relativ kurzer Zeit stand der Jörg Schmottke bei mir in der Tür im Büro und sagte, hören Sie mal, was machen Sie hier eigentlich so? Dann habe ich das erklärt und habe gesagt, ja, von A wie Amateure bis Z wie Zugfahrten, eigentlich alles, weil das den Bereich am besten beschrieb zu der Zeit. Und der hat dann genickt, ist wieder gegangen. Und ich glaube, ein oder zwei Tage später hat der Bernd Maas, unser damaliger Geschäftsführer, mir gesagt, der Jörg Schmottke würde gerne mit Ihnen als Assistentin arbeiten, könnten Sie sich das vorstellen? Ja, konnte ich mir vorstellen. Und das war eine gute Entscheidung, eine richtig gute.
Was hast du daran besonders geschätzt an der Zeit?
Also zuallererst mal, dass ich unglaublich viel lernen konnte. Über Fußball an sich, das war nicht selbstverständlich, weil ja, Frauen im Fußballbusiness, das ist bis heute nichts ganz Alltägliches, auch wenn das oft bestritten wird. Aber damals war es das noch viel weniger als heute, dass ich teilhaben durfte an vielen Dingen, die das Spiel betrafen. Und Gedanken dazu, Ideen, dass ich dabei sein durfte, wenn Trainer und Manager sich austauschten. Und also wirklich sehr viel lernen durfte über das Spiel und dann natürlich über das Geschäft. Also es war eine Riesenchance, die ich auch schnell erkannt habe und die ich unglaublich gerne genutzt habe. Und ich denke, es war von Anfang an eine hohe Wertschätzung da, die man auch daran ablesen konnte, dass es eben völlig egal war, dass ich eine Frau bin. Mhm. Es spielte einfach keine Rolle. So, und dass ich dann zum Beispiel auch mit durfte zu Manager-Tagungen bei der DFL. Und da war das auch zu dem Zeitpunkt damals noch was völlig Ungewöhnliches. Da war ich meistens die einzige Frau, die da mit dabei war. Und es eben nur darauf ankam, so, wozu bin ich bereit, was Lernen angeht, wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren, um meinen Job gut machen zu können. Und je mehr ich investiert habe, umso mehr habe ich auch zurückbekommen. Also dann wieder neue Möglichkeiten, mehr zu tun, dabei zu sein bei Auswärtsspielen und dann eben auch in diesen Job so reinzurutschen. Mannschaftsbetreuung, man nannte das dann irgendwann Teamkoordinatorin, weil Teammanager war wirklich schwierig, mit einer Frau zu besetzen noch in der Zeit. Ja, also es war einfach eine großartige Reise, die angefangen hat mit dem Amtsantritt von Jörg Schmottke und dann ihren Lauf genommen hat und die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Also sage ich bis heute, ich habe mit tollen Menschen zusammengearbeitet in dieser Zeit. Dazu gehören vor allen Dingen auch Dieter Hecking, Dirk Bremser, Jörg Jacobs, Jörg Berger nicht zu vergessen. Absolut feiner Mensch, den ich sehr geschätzt habe und der auch uns Mitarbeiter sehr geschätzt hat. Unglaublich viel Humor hatte. Ja, und viele, viele andere, deren Namen ich jetzt wahrscheinlich alle nicht erwähnt habe, aber die genau wissen, dass sie auch gemeint sind. Ja.
Du warst so ein bisschen so Dreh- und Angelpunkt-Kümmerin. Ja, Frau für alle Fälle ist irgendwie so, klingt schon fast zu abschätzend. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass da über die Jahre unheimlich viele Kontakte gewachsen sind. Ich kann mir vorstellen, dass dein Telefonrand voll ist. Mhm. Wie viel Kontakt ist da noch? Sind da Bekanntschaften, echte Freundschaften entstanden?
Also ich würde sagen, Großteil sind als Bekanntschaften zu bezeichnen, weil auch das muss man lernen im Fußball. Das ist mir schwer gefallen und hat viel Zeit gebraucht. Freundschaft, das ist ein großes Wort. Man arbeitet zusammen, man schätzt sich. Und wenn man sich sieht, wenn man sich zufällig über den Weg läuft, dann spürt man diese Wertschätzung auch heute noch, natürlich. Aber Freundschaften sind nicht sehr viele entstanden. Jeder, der im Fußball arbeitet, weiß aber auch, dass es unglaublich schwer ist, den Kontakt zu halten, zu pflegen, weil immer so viel los ist, weil die Tage randvoll sind mit Arbeit und man kaum Zeit hat, um ja, die wichtigsten privaten sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. Da fehlt dann auch die Zeit, dran zu bleiben an Kontaktpflege mit ehemaligen Spielern, Trainern, Kollegen, die zählen ja auch dazu. Das ist leider so, aber auch das muss man lernen, gehört dazu.
Es war eine Zeit, da war Alemannia unheimlich angesagt. Da wurde man angehauen, kannst du Karten für ein Tivoli besorgen? Da war das was total Exotisches, wenn man bei Alemannia arbeitete. Alle haben einen ausgefragt.
Ja.
Vielleicht auf einem anderen Level, aber trotzdem ist das jetzt gerade wieder so eine Zeit?
Es beginnt gerade wieder so ein bisschen so zu werden. Aber auch das ist für mich zumindest so, da habe ich meine Erfahrungen gemacht in den letzten 11 Jahren, muss man so sagen, vielleicht sogar 12. Klar, zur Zweitliga-Zeit, in dem Erstliga-Jahr, UEFA Cup, jeder wollte wissen, wie ist das da zu arbeiten? Boah, kennst du die Spieler alle? Für jeden war das was Besonderes. Und ja, Tickets waren auch immer sehr begehrt. Der Bedarf an kostenlosen Leistungen, der ist nach wie vor groß, völlig unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Und dann gab es viele Jahre, die geprägt waren von, sag mal, Häme, Spott. Da konnte ich aber ganz gut mit leben. Schlimmer war Mitleid oder am Ende sogar Desinteresse und Fragen wie, ach, arbeitest du da immer noch? Oder warum tust du dir das noch an? Wie, du kannst denn nicht frei nehmen am Spieltag? Die spielen doch nur noch 4. Liga, sowas. Also Mitleid war schon schwer zu ertragen. Und deswegen überlege ich mir jetzt auch sehr, sehr sorgfältig, wenn Menschen sich nach 12 Jahren ganz überraschend wieder bei mir melden und unbedingt mal hören wollen, wie es mir geht, und dann am Ende des Gesprächs doch nach der Freikarte fragen, die sie gerne haben möchten, ob ich da überhaupt was möglich machen kann. Da gibt es auch, das habe ich tatsächlich in der letzten Woche zu jemandem gesagt, da gibt es dann auch die Antwort, für dich kann die Karte nur teurer werden. Klingt brutal, ist es vielleicht auch. Muss aber manchmal sein.
Das heißt, du merkst schon, es gibt so einen Stimmungsaufschwung rund um die Alemannia. Es ist ja immer ein gute Standortbestimmung, wenn solche Anfragen kommen. Was würde sich für dich denn ändern in deiner täglichen Arbeit, wenn es jetzt in die 3. Liga ginge?
Ich glaube, gar nicht mal so viel. Das denken sehr viele Leute.
Die Reisen werden weiter,
aber ich bin ja nicht mehr Teammanager, schon einige Jahre nicht mehr. Das heißt, ich bin nicht zwingend bei jedem Auswärtsspiel dabei und 2 Tage unterwegs.
Ich glaube, du bist auch ein bisschen abergläubig mit deinem Auftreten bei Spielen, ne?
Absolut, ja. Also es gibt Dinge, die ich auf gar keinen Fall tun würde. Und es gibt Momente, in denen ich das Stadion verlasse. Am alten Tivoli war es noch so, dass ich bei Heimspielen immer circa 10 Minuten vor Spielende aus dem Stadion gegangen bin. Das hatte Gründe, ganz, ganz banale. Damals musste ich noch den Pressekonferenzraum irgendwie herrichten und den Kaffee fertig machen. Deswegen ging es gar nicht anders. Irgendwann hielten meine Kollegen das dann mehr als ich selber für ein gutes Omen. Und das führte dazu, dass ich zum Beispiel beim Pokalspiel gegen Bayern München quasi aus dem Stadion geworfen wurde, gegen meinen Willen. Ich habe versucht, mich festzuklammern, es ging nicht. Ich musste raus, weil die 10-Minuten-Frist war angebrochen. Ja, sowas. Ich bin schon auch abergläubig, wie viele andere im Fußball.
Wir haben eben über die vielen Begegnungen gesprochen. Gibt es Begebenheiten, die dir besonders im Kopf geblieben sind, Spleens von Spielern, wo du sagst, das habe ich so noch nie erlebt, lustige Anekdoten, die du erzählen darfst?
Es sind so viele. Das ist auch so ein Phänomen im Fußball. Man erlebt unglaublich viel und auch viele lustige Dinge. Aber alles passiert so schnell hintereinander in so kurzer Zeit, dass es sehr schwer fällt, da einzelne Momente rauszupicken. Vieles erinnert man auch gar nicht mehr so genau. Und man muss sich tatsächlich, manchmal Hilfsmittel bedienen. Also wenn ich mir jetzt ein Video anschauen würde von unserer Aufstiegssaison in die 1. Liga, fallen mir Dutzende Dinge wieder ein, die ich überhaupt nicht mehr so präsent habe. Aber Besonderheiten, ich glaube, was ich immer sehr spannend fand, dass man Journalisten kennengelernt hat, Sportreporter.
Sind ja eine ganz besondere Spezies, habe ich mir sagen lassen.
Ja, aber für mich war es zum Beispiel was Besonderes, Manni Breukmann kennenzulernen. Den fand ich einfach toll, weil ja, wer die Konferenzschaltung kennt im WDR, der weiß, warum ich das toll gefunden habe. Oder Fritz von Thurn und Taxis, das sind Namen, die kennt, glaube ich, heute keiner mehr. Oh Gott, ich bin so alt. Aber es waren beeindruckende Persönlichkeiten, ne, die im Fußball unterwegs waren, die ich toll fand. Auch bestimmte Trainer natürlich, die man aus dem Fernsehen kannte. Und plötzlich siehst du die live und in Farbe und stehst vor denen oder in dem einen oder anderen Fall rauchst du vielleicht eine zusammen. Auch das hat es gegeben.
Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wie in Alkmaar mal vor dem UEFA-Cup-Spiel Sahnekuchen serviert
absolut,
wurde.
Absolut, ja. Das sind dann so Momente, die möchte man lieber nicht erleben. Das darf ja auf gar keinen Fall passieren. Aber auch das gibt's, dass man exakt das Essen bestellt, das für die Mannschaft gebraucht wird, das auch vorgegeben und abgestimmt ist. Und dann ein Küchenchef, wie damals in Alkmaar, es gut meint, der Mannschaft was Gutes tun möchte und plötzlich wird ein riesiger Spiegel hereingetragen, auf dem Sahnekuchen in verschiedensten Ausführungen steht. Ja, den Seitenblick von Jörg Schmadtke, den werde ich auch nie in meinem Leben vergessen.
Und es Spieler gab, die durchaus zugegriffen hätten, das muss man ja auch dazu
absolut,
sagen.
Absolut, absolut. Auch das haben wir dann nochmal erlebt, zum Beispiel im Trainingslager in Österreich, einige Jahre später. Trainer war damals Jürgen Seeberger. Und auch da, ich glaube bis heute, dass Spieler in der Küche waren und da Einfluss genommen haben. Aber es wurde an einem Abend Pommes und Schnitzel aufs Buffet gestellt im Trainingslager. Und genau an diesem Abend war ich ein bisschen zu spät. Normalerweise so 10 Minuten bevor offiziell Essensbeginn ist, habe ich kontrolliert, was steht da, ist alles da, was bestellt wurde oder eben auch etwas, das da nicht sein sollte. An dem Abend nicht, ich war zu spät, ich weiß nicht mehr genau warum, und betrat einen totenstillen Speiseraum und dachte, was ist hier los? Ja, kurz darauf wusste ich, was los war.
Aber daran kann man absehen, wie wirklich detailtief diese Arbeit ja ist. Ne? Ja. Also man bucht ja nicht nur ein Hotel für ein Trainingslager oder für ein Auswärtsspiel, sondern gibt tatsächlich einen fast schon minutiösen Plan ab. Ja. Wann ist eine Besprechung? Wann braucht man einen Besprechungsraum? Genau. Wann gibt es Essen? Was genau. gibt es zu essen? Wann ist die Abreise?
Richtig.
Das sind alles Sachen, die du sehr perfektionistisch immer gemacht hast.
Ne? Richtig, richtig. Also das ist so. Es wird im Vorfeld von einem Auswärtsspiel, aber auch bei Heimspielen, gibt es einen Ablaufplan, der wird erstellt und der wird tatsächlich minutiös eingehalten. Der ist auch wichtig für viele Spieler, man glaubt es kaum, aber man kann zwischen in den Bus ein- und aussteigen, kann man vergessen, um wie viel Uhr Besprechung ist oder eben essen. Auch dafür gibt es diesen Plan, der dann verteilt wird. Heute läuft das über WhatsApp. Die Schlauen unter uns machen ein Foto von dem Ablaufplan und können jederzeit nachgucken. Das war damals noch ein bisschen anders. Aber ja, so ist das und das ist auch wichtig. Das hat nicht unbedingt was mit Aberglaube zu tun, sondern schon auch mit Zwängen und Dingen, die in der Vorbereitung einfach wichtig sind. Genauso wie es Vorgaben an Spieler gibt, die ja erwachsene Menschen sind. Zimmerruhe, Bettruhe, wie auch immer man das nennen möchte. Auch das ist wichtig. Schlaf, Ernährung.
Na, so eine Gruppe von am Spieltag 18 Spielern plus Trainerteam plus den Betreuern, die dann dabei sind, Physios, die muss halt irgendwie geleitet werden. Und dieses Thema Organisation spielt einfach eine große Rolle. Man kann sich das vielleicht, wenn man das nie erlebt hat, gar nicht so vorstellen, aber das ist tatsächlich ein straffes Programm, was dann
das ist es. Ja.
gemacht wird.
Das ist richtig. Aber es gehört eben dazu und muss umgesetzt werden. Das ist ja für die Spieler, sage ich mal, genauso, ich will nicht sagen anstrengend, aber es ist ja auch für die ein Programm, dass es abzuspulen gilt und einzuhalten, wie eben für die Mitarbeiter drumherum. Mhm. Aber wie gesagt, da bin ich heute nicht mehr so involviert, wie ich es damals viele Jahre war. Klar, manchmal schaue ich noch mit einem weinenden Auge oder einer Träne im Knopfloch auf die Zeit zurück und würde es gerne wieder machen. Aber es ist, wie es ist. Heute habe ich andere Aufgaben zusätzlich zu dem, was ich im Hintergrund rund um die erste Mannschaft mache. Und also ausgelastet bin ich definitiv, da brauche ich mich nicht beklagen. Ich suche nicht händeringend nach neuen Aufgaben, auf gar keinen Fall.
Du hast schon so viele Mannschaften erlebt. Das ist ja immer 25, 26 Leute, die da in der Kabine sitzen, jeden Tag, plus dann die Trainer. Und ja, wo es Chemie untereinander gibt, die funktioniert nicht. Wie ist das, wenn du in der Vorbereitung dann Training siehst oder hast du da schon einen Blick, denkst du, das könnte Probleme geben oder wir bräuchten einen, der vielleicht mal ein bisschen dazwischen geht. Spielen sich solche Gedanken bei dir ab?
Ja, also ich bin ja auch Fußballfan so, und ich bin seit 25 Jahren zumindest bei fast jedem Heimspiel, sehe auch ansonsten viele Spiele, das auch gerne. Natürlich denke ich, so wie jeder Fan und ich denke auch jeder Mitarbeiter schon mal, keine Ahnung, wird uns aber noch ein Spiel ein Sechser fehlen oder wir bräuchten nochmal so einen klassischen Stürmertypen wie Benny Auer, auch wenn der Fußball heute ein ganz anderer ist und der sich sehr weiterentwickelt hat. Aber ich würde sowas natürlich niemals laut sagen oder mir anmaßen, da Vorschläge zu unterbreiten. Das war früher auch ein bisschen anders, ganz ehrlich, weil ich viel näher an der Mannschaft dran war und Teil des Teams direkt drumherum. Da durfte ich tatsächlich mir auch schon mal sowas erlauben und so einen Spruch von mir geben oder einen Vorschlag äußern. Da haben wir eben drüber gesprochen, über Anekdoten, die ganz witzig sind. Und das passt jetzt gerade hier sehr gut, weil ich erinnere mich sehr gut daran, dass, da waren wir in der zweiten Liga noch, Jörg Schmadtke zu mir sagte, Susanne, jedermann schussfrei. Was meinst du, Nico Paczynski oder Sascha Rösler? Und da habe ich gesagt, echt, ich habe einen Wunsch frei? Ich würde immer Ebbers nehmen. Und zwei Tage später, ungelogen, das ist nicht gelogen, haben wir Marius Ebbers verpflichtet. Natürlich nicht, weil ich meinen Wunsch geäußert habe, das wird schon lange eingestellt gewesen sein, aber ich fand es witzig. Und Sascha Rösler wird dann auch noch bekommen, on top.
Und wir haben uns beide viel Freude bereitet. Absolut. Marius Ebbers noch dazu, ein paar Anekdoten, über die wir jetzt hier nicht sprechen wollen. Schöne Grüße, Ebbe, falls du uns
zuhörst. Ganz liebe Grüße.
Hattest du denn Lieblingsspieler in all der Zeit? Jemanden, mit dem du vielleicht heute noch wirklich im Kontakt bist?
Also Lieblingsspieler ist so ein großes Wort. Und wenn man hier arbeitet, geht es sowieso nicht. Und du weißt immer, die Jungs sind nur auf Zeit hier. Die Reise geht schnell irgendwo anders hin. Also ich habe tatsächlich bis heute Verbindungen und das auch relativ regelmäßig zu Daniel Rosin, den vermutlich kaum einer jetzt sofort nennen würde, wenn er an Alemannia Aachen denkt. Aber ein ganz feiner Mensch, war damals ein hochtalentierter Spieler, der als Spieler gesehen wurde, der bei der WM 2006 dabei sein könnte, kam von Bayern München zum Tivoli, hatte sehr viel Verletzungspech und am Ende eben nicht den Weg gemacht, den er, glaube ich, hätte machen können ohne. Aber das ist zum Beispiel ein Spieler, mit dem ich bis heute Kontakt habe, sehr regelmäßig. Ich freue mich auch immer, wenn zum Beispiel Erwin van der Broek sich meldet, der jetzt auch wieder im Stadion war, oder Henry Heeren. Aber ansonsten aus der so wirklich erfolgreichen Zeit gibt es kaum noch Spieler, mit denen man ständig im Austausch ist Kontakte hat. Wenn man sich über den Weg läuft oder irgendwas Besonderes ansteht, dann freue ich mich, wenn ein Anruf kommt. Ich finde die Frage sehr schwer mit dem Lieblingsspieler. Ich glaube, Willy Landgraf war für mich einfach jemand, der all das verkörpert hat, was die Leute am Tivoli sehen wollten. Und ich glaube, auch heute immer noch sehen wollen, dieses Kämpfen, Rennen, Grätschen, Ackern. Und deswegen ist es vielleicht so der Typ, der für mich Alemannia in der Zeit sehr verkörpert hat. Heute gibt es solche Spielertypen eigentlich, glaube ich, nicht mehr.
Ja, ich glaube, mit Willi würden viele unterschreiben. Das ist einfach ein besonderer Typ.
Absolut. Aber wir hatten natürlich... Es ist ja nicht so, dass bei Alemannia immer nur Fußball gearbeitet wurde. Es wurde auch Fußball gespielt, zum Teil auch sehr schön und sehr ansehnlich. Wir hatten auch richtig gute Kicker am Tivoli. Jan Schlaudraff kennen viele. Aber mir würde jetzt zum Beispiel auch Silak Nemeth einfallen oder Simon Rolfes.
Glückwunsch zur Meisterschaft, Simon.
Absolut, ganz herzliche Grüße und auch herzlichen Glückwunsch, hochverdient. Wir hatten schon auch richtig gute Kicker bei uns. Und klar, Ebbe war schon auch jemand, den ich gemocht habe, weil ich ihn als Typen auch einfach gut fand. Ja, muss ich sagen.
Worauf freust du dich am meisten, wenn der Aufstieg feststehen sollte?
Ich kann das gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie das emotional in mir aussehen wird, wenn es denn dann passiert. Ich glaube, es kann durchaus passieren, dass ich einfach nur dastehe und mir alles angucke, dass ich vielleicht ein paar Tränen vergieße, dass ich bin sowieso sehr emotional und habe das bei fast jedem Heimspiel, dass ich die Tränen bis zur Halskrause habe, wenn You Never Walk Alone gesungen wird oder You Never Walk Alone oder Der 12. Mann, was auch immer. Ich habe sehr nah am Wasser gebaut, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ich kann es nicht sagen, was passieren wird. Vielleicht brauche ich dann auch erstmal Ruhe und muss ein bisschen Abstand gewinnen und freue mich dann nach innen so und nicht so ganz offensichtlich.
Das Gemeine an dem Job ist, dass wenn die Spieler dann in den Urlaub gehen nach getaner Arbeit, für die Leute auf der Geschäftsstelle ist eigentlich erst richtig losgeht, nämlich dann
richtig
Vorbereitung auf die neue Saison anstehen. Ja. Wie wird es diesen Sommer bei dir sein?
Da wird es genauso sein. Also ich hoffe, dass ich es hinkriegen könnte, vielleicht direkt nach Saisonende im Mai eine Woche, wäre super. Aber ansonsten, ja, bis zum ersten Spieltag, wenn der Spielbetrieb wieder losgeht, ist nicht viel möglich.
Erstes Augustwochenende.
Vielleicht mal ein verlängertes Wochenende, genau. Die Monate Mai, Juni, Juli sind im Fußball einfach arbeitsreich, so wie du es gesagt hast. Die Jungs waren in Urlaub, haben sie wohl verdient, um sich zu erholen, zu regenerieren. Und für uns läuft dann die Uhr. Dann haben wir in der Regel 6 Wochen, bis alles stehen muss, Trainingsstart und ein Großteil vorbereitet ist für die Meisterschaftsrunde. Ja. Und dann werden ja auch Verträge geschlossen. Es müssen wieder Wohnungen gesucht werden und andere Dinge geregelt, bis dann auch alle spielberechtigt sind. Inzwischen, das ist ja auch anders als früher, ist der Trainingsstart deutlich vor dem 1.7., was die Geschichte mit den Spielberechtigungen etwas erschwert, weil die ja erst ab dem 1.7. offiziell erteilt werden. Das heißt, du brauchst Gastspielgenehmigungen von abgebenden Vereinen, Gastspielgenehmigungen von Verbänden. Also der Aufwand wird oder ist in den letzten Jahren eigentlich größer geworden als weniger. Konnten sich viele Menschen ja auch nicht vorstellen, dass man bei einem Viertligist immer noch so viel zu tun hat. Aber so ist es.
Dann wünschen wir dir einen arbeitsreichen, aber trotzdem irgendwie entspannten Sommer und hoffen, dass das Ziel dann eben der erste Drittligaspieltag ist.
Genau.
Wir das sind ja abergläubig und setzen es nicht voraus.
Ja, noch ist es nicht sicher.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen. Thank you.